bist schon lange Teil der Leipziger Fußballszene. Wie hast du damals die unmittelbare Reaktion auf den Vorfall erlebt?
Als dieser Zwischenfall, dieser Gewaltexzess auf Mallorca in einem Club mir bekannt geworden ist, hat mich das natürlich auch persönlich sehr erschrocken und betroffen gemacht. Noch dazu, als man dann etwas tiefer in die mediale Berichterstattung eingestiegen ist und das versucht hat nachzuvollziehen. Und die Darstellungen wichen mitunter sehr stark voneinander ab. Zum Beispiel fand ich es damals sehr befremdlich, dass die Leipziger Volkszeitung in ihrer ersten Berichterstattung recht nachlässig umgegangen ist mit diesem Zwischenfall. Er hat dann also so Vertraute der Täter zu Wort kommen lassen und im Prinzip mit dafür gesorgt, diesen Zwischenfall, diesen Exzess, diese wirklich sehr brutale Gewalt, du hast es ja gerade angesprochen, welche Konsequenzen das hatte, herunterzuspielen, zu relativieren. Und das ist eigentlich ein Muster, das ich leider gerade im Fußballkontext seit sehr vielen Jahren immer wieder entdecke.
Was glaubst du, wie es zu diesem besonders milden Urteil kommen konnte? Also mild in Bezug darauf gesprochen, dass die Staatsanwaltschaft ja ursprünglich 13 Jahre Haft verlangt hat und es jetzt tatsächlich 2 Jahre geworden sind, die wiederum für 5 Jahre zur Bewährung ausgesetzt sind.
Man kann sich natürlich als interessierter Beobachter und auch als politischer Beobachter hätte man sich erhofft, dass die Justiz in dem Fall wirklich ein deutliches Zeichen setzt, dass das am Ende trotz dieser zumindest hohen Strafandrohung, die da zwischenzeitlich im Raum stand, doch nicht so weit gekommen ist, ist auf jeden Fall bedauerlich. Die Angreifer, die Täter sind mit einem recht milden Urteil davongekommen. Das heißt, neben dieser Bewährungsstrafe konnten sich diese Bewährungsstrafe mehr oder weniger erkaufen, indem sie 150.000 Euro aufbringen mussten. Das hört sich erstmal nach einer sehr, sehr großen Summe an. Man darf aber auch nicht vergessen, dass es um die Szene ein sehr breit und engmaschiges Unterstützernetzwerk gibt, für das es offenbar auch kein Problem ist, eine solche Summe aufzubringen. Es gab ja dann schon, oder es soll relativ zeitnah nach dem Überfall 2019 auch Solidaritätsaktionen gegeben haben, das gesammelt wurde, das auf Partys gesammelt wurde und auch entsprechender Merch verkauft wurde. Und so ist es den Angreifern da gelungen, doch recht glimpflich davon zu kommen, was auf jeden Fall bedauerlich ist und politisch eher ein verheerendes Signal ist, weil die gewaltaffine Neonazi-Szene, beziehungsweise die ja dann auch Schnittmengen hat zum Hooligan-Milieu, dass die merkt, okay, der Rechtsstaat kann vielleicht doch nicht so stark zubeißen, wie er es gerne hätte. Das wird sicherlich nicht vor künftigen Taten abhalten.
Und jetzt ist es ein bisschen aktueller. Relativ kurz nach der Urteilsverkündung haben Leipziger Hooligans ein Soli-Shirt für die beiden veröffentlicht. Du hast ja vorhin auch schon mal auf diverses Merch angesprochen, aber ich glaube, es lohnt sich, dieses Shirt nochmal ein bisschen herauszustellen, weil es vielleicht nochmal eine neue Kategorie aufmacht in der Hinsicht. Das Shirt trägt unter anderem das Logo des Vereins Lok Leipzig, 2 Piktogramme von weißen bzw. den Vereinsfarben entsprechend gelben Figuren, die wiederum auf eine schwarze Figur einschlagen. Also eine ganz klare Referenz zu diesem brutalen Angriff, den du ja vorhin auch schon ganz richtig als Gewaltexzess bezeichnet hast und auf den sich hier scheinbar immer noch positiv bezogen wird. Ebenfalls auf dem Shirt ist eine Ankündigung, trotz Inselverbot wiederzukommen. Kannst du vielleicht ein paar Worte zum Shirt sagen? Wo kommt das her? Du weißt, Mann, wer dahinter steckt?
Ich weiß nicht, ob mittlerweile der erste FC Lok Leipzig weiß, wer dahinter steckt. Ich persönlich kann es jetzt nicht sagen. Ich habe versucht, dem nachzugehen. Aber es ist auf jeden Fall klar, dass, du hast das selber gesagt, mit der Anspielung, mit den vielfältigen Anspielungen, die auf diesem Shirt drauf sind, das ist ein ganz klarer Bezug zu der Gewalttat. Hier wird nicht nur das Opfer verhöhnt, sondern natürlich auch der lasche Rechtsstaat, der da eben nicht Konsequenzen hat walten lassen. Und im Gegenteil, es fällt nicht schwer, das Shirt in diese Richtung zu interpretieren, dass die Hooligans das als Sieg feiern, indem sie eben androhen, sie kommen wieder, weil letztendlich, wie gesagt, sie sind mit einem blauen Auge buchstäblich davongekommen, weil sie eben sich mit einer recht hohen Summe von dieser Geschichte weitgehend freikaufen konnten. Das hat sie ganz offensichtlich ermutigt, da weiterzumachen bzw. neu zu provozieren, sich als Troublemaker Mallorca zu inszenieren. Diese, also auch Aufkleber, die mit diesem Slogan finden sich überall, zum Beispiel auch auf Mallorca oder auch im Stadtbild von Leipzig. Also das ist sehr befremdlich auf jeden Fall, das ist ein verheerendes Signal. Und es ist wichtig, dass es dafür auch eine kritische Öffentlichkeit gibt, dass alle relevanten Akteure da sensibilisiert sind, allen voran auch die Verantwortlichen des ersten FC Lok Leipzig.
Ja, du hast jetzt gerade schon mal kurz die Rolle des Vereins angesprochen in der Geschichte. Der hat sich ja zumindest von dem T-Shirt offiziell und ich glaube auch relativ zügig distanziert. Es gab online aber auch Mutmaßungen, dass dieses Shirt, es gab ein Foto mit diesem Shirt, was offensichtlich in der Öffentlichkeit aufgenommen wurde. Es gab Mutmaßungen, dass es teilweise in Vereinsräumlichkeiten von Lok Leipzig passiert sein kann. Grundsätzlich, wie siehst du die Rolle von dem Verein? Für wie glaubwürdig hältst du diese Distanzierung?
Ganz grundsätzlich halte ich die Distanzierung der Vereinsführung von diesen Personen und von ihren Taten und von ihrer Propaganda für glaubwürdig, das auf jeden Fall. Der Verein hat sich quasi dieses rechte Image über Jahre wirklich mühsam erarbeitet, hat lange Zeit sehr viel dafür getan, dass problematische Fans, die sich in dem Umfeld bewegen, die sich immer wieder positiv auf Lok Leipzig beziehen und berufen, nicht verfolgt wurden bzw. nicht ausgesperrt wurden. Deshalb ist die Situation so, wie sie heute ist. Und in der Tat, es gibt eine Aufnahme von einem Shirt, das überschrieben ist mit Inselverbot. Wir kommen wieder, Troublemakers Mallorca. Und mittendrin ist dann das Logo des ersten FC Lokomotive Leipzig. Bei dem kann man nicht ausschließen, dass das auf einem Vereinsgelände entstanden ist. Zumindest ist aus dem Hintergrund klar ersichtlich, dass es in einem halböffentlichen Raum passiert sein muss. Und im Hintergrund ist vielleicht auch etwas, sowas wie ein Verkaufsstand von Merch zu entdecken. Das soll jetzt gar nicht zu anklagend sein in Bezug auf den ersten FC Lok, also ich will damit jetzt nicht nahelegen, dass dieses Shirt auf dem Vereinsgelände getragen wurde. Ich möchte nur sagen, es ist nicht auszuschließen und bislang konnte es auch noch keiner glaubhaft ausschließen. Und man weiß einfach nicht, in welchem Kontext dieses Bild entstanden ist. Und ich würde es einfach für mich persönlich auch nicht ausschließen, dass sowas passiert, weil ganz klar, man kann jederzeit natürlich ein Shirt anziehen und sich eine Jacke drüber ziehen, dann später die Jacke ausziehen. Insofern ist das sicherlich schwierig. Also man kann den Kontext jetzt einfach nicht so gut einordnen. Aber die Fans, das Umfeld, das es beim ersten FC Lok Leipzig gibt, diese Mischung aus Neonazis und Hooligans, das ist hausgemacht. Das ist über Jahrzehnte gewachsen. Und das kriegt man natürlich nicht von heute auf morgen von dem Verein weg. Und die Vereinsführung von heute muss quasi das ausbaden, was ja über Jahrzehnte versäumt wurde.
Gerade diese Reisegruppe auf Mallorca, das waren ja, ich glaube, von 70 Personen ist da im Normalfall die Rede, die ja alle scheinbar aktive Fans von Lok Leipzig sind, aber es gab ja natürlich auch gegen einzelne Gruppen, einzelne Personen Stadionverbote. Inwieweit betrifft das solche rechtseingestellten Gruppen in der Gänze? Findet deren Fansein in erster Linie außerhalb des Stadions statt oder sind viele von denen immer noch regelmäßig vor Ort auch?
Es ist also ein Stadionverbot für diese Personen und auch ein Verbot, das Vereinsgelände zu vertreten insgesamt, halte ich in dem Zusammenhang auf jeden Fall für wichtig. Der Verein hat das ausgesprochen und wird es auch immer weiter aussprechen für alle neuen Persönlichkeiten, die da bekannt sind. Aber natürlich muss man auch ganz ehrlich sagen, dass das nur ein sehr begrenztes Mittel ist, weil man weiß, dass sich die Personen, die das betrifft, nicht von heute auf morgen vom ersten FC Lok verabschieden und von ihrem Fan-Dasein. Zum Beispiel merkt man das, oder hat man das in der Vergangenheit immer wieder gemerkt, dass diese Personen dann bei Auswärtsspielen sehr präsent sind, wo dieses Stadionverbot dann eben nicht wirkt. Es gab vor einiger Zeit mal ein Spiel bei den Amateuren von Hertha in Berlin. Da kam es auch zu massiven rassistischen Beleidigungen aus dem Lokblock gegen einen Hertha-Spieler, einen schwarzen Hertha-Spieler. Und ja, das war auch ein kleiner Skandal. Das kam mutmaßlich eben auch aus diesem Bereich. Und solche Beispiele zeigen eben, dass der Verein, der mittlerweile ja schon seit 8 Jahren ungefähr wirklich recht aktiv gegen diese Fans vorgeht, dass er es damit sehr, sehr schwer hat. Und natürlich ist er auch darauf angewiesen, mit allen anderen wichtigen Akteuren zusammenzuarbeiten, mit den Strafverfolgungsbehörden, mit der Polizei etc. Und der Verein hat da auch eine Verantwortung, Informationen offen zu legen und sicherlich auch zu recherchieren, um eben nicht immer wieder von solchen Negativschlagzeilen dann auch übermannt zu werden.
Ich würde jetzt gerne nochmal kurz den Bogen spannen. Nochmal kurz zurück zu dem Angriff. Die beiden Täter waren ja nicht einfach nur irgendwelche Fußballfans, sondern tatsächlich trainierte Kampfsportler. Sie haben sich einen Großteil dieser Techniken, dieses Wissens, nach allem, was man weiß, im Imperium Fight Team in Leipzig angeeignet. Das ist ein MMA-Gym, also Mixed Martial Arts. Dieses Gym wird betrieben von Benjamin Brinser, der mittlerweile ja auch in Wurzen Stadtrat ist, aber ansonsten eher aufgefallen ist durch eine recht offensichtliche Neonazi- und Hooligan-Vergangenheit. Es gibt einige Leute aus der Lock-Szene, gerade auch der mittlerweile aufgelöste Szenario-Lock hat in weiten Teilen scheinbar bei Brinser und im Imperium Fight Team trainiert. Ist dieses Gym irgendwie ein Teil der Fanszene? Bekommt man das irgendwie mit? Bekommt man diese Professionalisierung, was Kampfsport, was Gewalt angeht, da irgendwie mit?
In Leipzig hat man im Prinzip seit mehreren Jahrzehnten schon die Entwicklung, dass es zu einer Verschmelzung kommt verschiedener Milieus. Auf der einen Seite Hooligans, auf der anderen Seite gewaltaffine Neonazis und dann sind dann sicherlich auch noch ein paar erlebnisorientierte Jugendliche dabei. Das ist unterm Strich ein kriminelles Milieu, das in langer Zeit gewachsen ist und dieses Phänomen, diese MMA-Kämpfer, die sich unter dem oder hinter dem Logo von Lok auch versammeln und sich darauf berufen und extrem rechts sich nach außen positionieren, das ist ein Ausdruck einer gewissen Professionalisierung in diesem Bereich. Ganz klar, die genannten Personen bzw. der genannte Akteur Benjamin Prinser ist gerade in der gewaltaffinen Lok-Fanszene seit vielen Jahren ein Begriff. Und diese Benjamin Prinser, den du angesprochen hast, ist seit Jahren ein bekannter Akteur der gewaltaffinen Lok-Szene und er sitzt ja jetzt auch im Stadtrat von Wurzen und das sind alles Persönlichkeiten, das Umfeld, die auf jeden Fall hochgradig problematisch sind und die es schaffen, mit wiederholten Angriffen auch in Leipzig gewisse Bedrohungsszenarien aufzubauen. Ich möchte da zum Beispiel an 2016 im Januar denken, als eine Gruppe von Neonazis und Hooligans den Stadtteil Konnewitz überfallen hat, also wirklich da durch die Straßen marodiert sind und da Schaufenster zu Bruch gingen und das war wirklich eine konzertierte Aktion, die recht erschreckend war und das war natürlich auch ein symbolischer Angriff eben auf das linke Leipzig und da waren diese Akteure auch beteiligt, die sich zu diesem Umfeld der MMA-Kämpfer zählen und das ist auf jeden Fall ein großes Problem, dass unter dem Deckmantel einer Sportart eine Art von Wehrsport betrieben wird, wie früher die faschistischen Wehrsportgruppen.
Ja, du hast auch gerade schon mal diese Mischszene angesprochen aus Hooligans, unter Umständen Ultras, Kampfsportlern und auch, ich sag mal, im klassischen Sinne einfach nur Kriminellen. Insofern wäre meine Frage da jetzt ein bisschen in die Richtung, wer hat das in Leipzig auf dem Schirm? Meinst du die Politik, die Stadt, die Zivilgesellschaft hat das auf dem Schirm? Ist da bereit, was zu machen, diese Leute irgendwie ein bisschen einzuhegen?
In Leipzig gibt es eine lange Tradition einer sehr aktiven Zivilgesellschaft, sei es aus dem bürgerlichen Bereich kommt, sei es aus dem Bereich der Antifa kommt, immer wieder auf solche Vorfälle und auf solche Verstrickungen aufmerksam macht. Da gibt es auf jeden Fall eine positive Tradition. Da bin ich sehr positiv gestimmt, weil das wird alles sehr genau beobachtet, verfolgt und immer wieder problematisiert. Das ist das eine. Das andere sind die Probleme, die man in Sachsen leider viel zu häufig hat, nämlich mit dem Freistaat und seinen Behörden, die Polizei, der Verfassungsschutz, die nehmen viel zu häufig, wie es scheint, doch eher die Falschen ins Visier, führen jahrelang sehr aufwendige Ermittlungen im linken Milieu durch, ohne da zu Ergebnissen zu kommen und immer wieder quasi vom Rechtsstaat selbst zurückgepfiffen werden müssen, weil eben die Ermittlungen nicht gerechtfertigt sind. Währenddessen auf der anderen Seite, so ist es der Eindruck, nicht mit der nötigen Härte und Konsequenz dem nachgegangen wird, was es da gibt. Und es gibt, und das ist auch in Sachsen leider viel zu häufig zu beobachten, ganz offensichtlich auch Kontakte, persönliche Kontakte zwischen diesem Milieu der rechten Schläger, der Neonazis, der Hooligans auf der einen Seite und den staatlichen Behörden auf der anderen Seite, wo man nicht so richtig weiß, wer schützt denn jetzt hier eigentlich wen? Und da wandern zum Beispiel mal sensible Informationen aus dem Polizeiapparat in die Szene. Und das ist auf jeden Fall hochgradig problematisch. Das gibt es immer wieder. Da sehe ich schon ein großes Problem, weil Sachsen ein Land ist, das offenbar den Demokraten vor allem misstraut, beziehungsweise denjenigen misstraut, die sich gegen Rechtsextremismus einsetzen, wie zuletzt erst oder aktuell erst die Affäre zeigt über das Ausspitzeln des Verfassungsschutzes von SPD-Regierungsmitgliedern.